Darf die heutigen Verse aus Gottes heiligen Wort vorlesen, die uns heute beschäftigen werden. Wir haben die voriges Jahr im Zuge unseres Bibelleseplans aus dem Alten Testament im Buch Josua am 6. Juli lesen dürfen. Und wahrscheinlich geht es euch oft nicht anders, ein paar Sachen speichert sich noch das Gehirn ab, manche vergisst man und andere wieder, wenn man es liest, sagt man genau, das habe ich schon gehört. Und diese Verse kommen aus dem Buch Josua, aus dem ersten Kapitel, von Vers 6 bis Vers 9. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ich darf diesen wertvollen Bibeltext aus Gottes heiligen Wort zu diesem Sonntagmorgen, wo er uns alle wieder versammelt hat und uns dieses große Gnadengeschenk der Gemeinschaft zuteil werden zu lassen, übertiteln mit der Überschrift: Wir wissen aber, dass Gott etwas anderes von uns erwartet. Wir wissen aber, dass Gott etwas anderes von uns erwartet. Sei stark und mutig, kommt da drinnen dreimal vor. Was bedeutet es, stark zu sein und mutig? Mutig und stark zu sein bedeutet zum Teil auch das, für uns alles auf den Herrn zu werfen und immer wieder ihn als die Quelle unserer Kraft zu nehmen und zu stützen. Im Fall Josua wusste dieser zum Beispiel überhaupt nicht im Vorhinein, er hat das Amt von Mose übernommen, was für Herausforderungen ihn erwarten würde und was er da alles begegnen wird. Also der war, ich sage jetzt da, ich kann mir es vorstellen, er war zwar ein sehr tapferer Mann, aber jeder, der ehrlich ist, kann im Innersten sagen, ich habe Angst. Und dem ist nicht ganz anders, war ganz sicher ganz gleich. Er hat natürlich das alles miterleben dürfen, er hat viel gesehen, aber es ist immer leicht, wenn ich Zuschauer bin und mitlaufe in einer Gruppe, was das heißt, du komm raus, da führe ich als Erster und jetzt gehst du, mach. Es ist immer was anderes. Und so ist, nehme ich an, ist Josua ergangen. Dennoch wurde er aufgefordert, ausersehen, sage ich so, und das war ja nicht gleich eine Horuk-Partie, das ist ja entstanden durch die Jahre und hat es ja dann ganz massiv auskristallisiert, wie die 10 Kundschafter ausgesondert worden sind. Er war dabei und er ist zurück miteinander und hat die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, das stimmt nicht. Wir brauchen keine Angst, wir können in das Land reingehen. Und da hat sich dann viel dann, wie er dazu gestanden ist. Er war aufgefordert worden, vorwärts zu gehen und im Glauben zu handeln. Und nicht Ecken in einer Ecken sitzen und sagen, ja, wenn ich hätte, täte, ich weiß nicht, wer das so kommt, kann ich vielleicht auch nicht. Der hat gewusst, er muss vorwärts gehen, er ist aufgefordert und er muss im Glauben vorangehen. Wie können wir mutig und stark sein und werden? Mutig und stark kann man vor allem auch im Kleinen sein. Das muss nicht so eine große Horuk-Aktion sein, dass das jeder mitkriegt und sieht. Gott gibt uns oft Dinge in die Hand, die sind für uns so unscheinbar. Und dann kommt es hinten noch drauf. Siehst du, da hat mir der Herr jetzt eigentlich eine Prüfung oder hat mir getestet, ob ich mutig und stark bin und er hat das zutraut. Es sind die kleinen tagtäglichen Entscheidungen in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, die beweisen, ob wir Gott vertrauen. Und das fängt ganz klar an. Und ich sage immer so, wie beim Legerhäuser, ein Baustein am Sand, oder wie beim Basel, und im Gesamten gibt es dann ein Bild, und unser Schöpfergott weiß dann, dir kann ich mehr anvertrauen, obwohl er die sowieso kennt. Das kommt nebenbei sowieso dazu. Damit du weise handelst. Damit du weise handelst, ist genauso auch da drinnen und ist auch dreimal vorkommen, auch zweimal. Und heißt Folgendes. Weise Handeln ist oft eine große Gefahr dahinter, die Versuchung, sich auf die eigene Kraft zu verlassen. Ich habe schon viele, viele Aussagen gehört, das, was ich selber kann und was ich selber weiß, da kann ich mich verlassen und das geht und das mache ich. Alles andere, was ich nicht weiß und was ich nicht verstehe oder was mir andere sagt, das brauche ich nicht, weil ich selber bin weise genug und ich mache und werde das schon so kennen. Oder es ist auch die Versuchung, weise zu handeln, oder man glaubt, man hat, sag jetzt, die Weisheit mit Löffel gegessen, sich auf das bisher Erreichte auszuruhen oder die Lorbeeren darüber zu strahlen. Weil man neigt sehr dazu als Mensch, dass das Fleisch sehr mächtig ist und sagt, was ich gemacht habe, das muss man erst einmal nachmachen. Oder dann kommt das Nächste, wenn man weise handeln will, in der falschen Richtung, die Versuchung, nach dem ganzen Gutdünken, nach den ganzen Entscheidungen einfach zu sagen, ich weiß, dass ich alles super getroffen habe und ich bin mir sicher, ein anderer könnte das nicht besser. Für uns aber soll das heißen, weise und klug handeln, immer wieder nach Gottes Weisheit zu handeln. Und Gottes Weisheit, so geht das, kriegst du auch nicht gleich so einfach. Das ist, im Gebet sollte das oft drinnen sein oder vorkommen, dass er uns, dir die Weisheit von oben gibt. Und zu einer Weisheit gehört dann auch das Warten dazu. Weil die, sage ich, fällt nicht gleich vom Himmel runter, wie man oft gesehen hat beim Mr. Bean, der auf einmal da ist und plapp geht's und die Weisheit ist da, das Backel machst du auf, da ist die Antwort drinnen. Das dauert, kann oft sehr lang dauern, diese Weisheit von oben zu kriegen und auch zu verstehen. Aber es zieht einen großen Erfolg, unter Anführungszeichen, Erkenntnis mit sich. Für Josua hat das bedeutet, der Erfolg war bei ihnen in den Kriegen. Gott war überall dabei, der hat mit ihm mitkämpft, sage ich. Er hat Erfolg gehabt als Anführer des Volkes, aber der Erfolg war ihm auch zuteil durch Gottes große Gnade als geistlicher Vorsteher. Und der ist mutig vorangegangen und geschritten und ist natürlich durch diese Schritte, durch diese Kämpfe, durch diese Umstände wahrscheinlich massiv an körperlichen, an kriegerischen, aber vor allem an geistlicher Weisheit gewachsen. Und die große Ermutigung und dieses weise Handeln, was dieser Josua immer wieder gehabt hat, das Wort Gottes war für ihn die Kraft. Dort hat er sich die Kraft und die Stärkung geholt. Und das ist das, was ich immer wieder für mich selber sage und immer wieder weitergeben darf. Wir vergessen immer wieder leider, da hat man so schnell Bangel und Angst und alles Mögliche. Es gibt nichts Höheres wie Gott, der weiß es eh, wann mir das oft ausgeht oder wann ich Angst habe oder was ich mir für Gedanken mache. Die Kraft, die Weisheit, dein Mut, dieses stark zu sein, kriegst du einzig und allein aus Gottes Wort. Deshalb ist es so wichtig. Früh morgens suche ich dein Angesicht daher. Das nächste, was da drinnen dann vorkommt, ist, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das ist eine Zusage, das kann ich nehmen und sagen, Herr Jesus, Vater im Himmel, du sagst dem Josua drinnen, du gehst überall mit mir hin, wo ich hingehe. Du lässt mich nicht allein und auf das berufe ich mich. Und das ist eine grundsätzliche Frage, heute an uns genauso wie damals immer wieder der Josua gekriegt hat, bin ich überzeugt, dass sie gestellt hat, was machst du, wenn du plötzlich vor einer neuen Zeit da stehst, so wie der Josua, waren ja neue Momente. Und diese neue Zeit, es wird und hat sich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren schon etwas Massives verändert und das wird sich weiter verändern. Und dessen bin ich der großen Zuversicht, dass der Glaube von uns massiv wachsen wird, weil die massiven Anfechtungen der Finsternis keine Ruhe geben werden. Und man sieht jetzt erst oft nur, sage ich jetzt, das Negative und die Angst und die Gedanken, aber wenn das abgeschlossen ist, wenn das zu ist jetzt, sage ich, und wenn man dann das Backel hat und anschaut, steht dann oben drauf, sage ich für mich oft, jetzt hast du viel Erkenntnis gekriegt, gell? Jetzt hast du was verstanden. Und da kann ich oft nur nicken und kann sagen, ja, es ist richtig, was du machst keine Fehler. Plötzlich vor einer neuen Aufgabe zu stehen, plötzlich vor einem neuen Weg. Wir alle wissen miteinander noch nicht, was genau kommen wird. Man macht sich so viele Gedanken, wie wir überleben. Was ist, wenn sie mir das Geld wegnehmen? Was ist, wenn ich nicht mehr wohnen darf? Was ist, wenn der stirbt? Was ist, wenn mein Kind stirbt? Was ist, wenn ich auf einmal leer da stehe? Was ist, wenn ich nichts mehr habe, mittellos bin? Und Gottes Wort sagt da drinnen, ich bin mit dir überall, wo du hingehst, ich werde dich nicht verhungern lassen. Und dann kommt immer wieder für mich, man hat ja viel gehört und hört viel, und der Glaubensbruder für mich hat ja da viel, mir auch viel geholfen, letzten Zeiten auch, der einfach gesagt hat, und wenn sie dich töten, in dem Moment bist du dann bei Jesus. Das sagt man so einfach, ich weiß es, dass man das so, aber das ist die Realität, das ist die Todsache, deshalb sind wir wiedergeboren und an das glauben wir. Und lassen wir uns nicht einschüchtern, unser heiliger Gott, unser Herr Jesus Christus, geht mit uns mit. Er ist überall dort, wo du bist, wenn du dich auf seinen Wegen befindest natürlich. Gott erfordert und fordert Eigenschaften, Fähigkeiten, Gaben von dir, die du bereits besitzt, die er dir schon gegeben hat. Ich sage es einmal ganz einfach, in die Kinderwiege rein. Die er dir gegeben hat durch dein langjähriges Glaubensleben über Jahrzehnte, über Jahre, über Monate, der hat er dir schon gegeben. Nur weißt das du noch nicht. Die circa, sage ich, symbolisch unten vor der Schublade auszulegen sind und sagen, so, jetzt gehen wir's an. Diese Gabe hat er dir gegeben und er überfordert dich nicht und der hat dich auch so auch nicht überfordert, weil er gewusst hat, er ist der Mann für das Volk, der Nachfolger für Mose. Wenn er von einem Krieger, wie Josua war, Mut und Stärke gefordert hat, und das hat er haben müssen, der hat kein Schwitzer sein dürfen und keine Angst haben. Wieso soll er es dann nicht von dir fordern können? Sag mir einen Grund. Ich weiß keinen. Nur weil du kleiner bist und dicker bist und nicht so lange im Glaubensleben bist und so geht's der Hosenfuß bist und weil du das nicht verstehst und dann kommen die ganzen Ausreden. Da kann die heute einmal an die erste Stelle setzen. Weil er die ausgerüstet hat, weil er den Weg für die fertig hat. Gott will von uns allen, dass wir in unserem Glaubensleben neue Dinge wagen. Und ich weiß es für mich, daheim ist am schönsten, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl. Alles, was ich weiß aus dem FF, das kenne ich, das weiß ich. Und das Sprichwort sagt so richtig oft, das, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und das Glaubensleben und die Nachfolge mit Gott lehrt uns da ganz, ganz andere Dinge. Neue Schritte ist eine neue Herausforderung und seine Wege zu gehen. Und genau dort führt er uns ein, weil dort, was ich nicht kenne, und das weiß ja jeder, der gern wandert und unterwegs ist, und auf einmal fällt da der gelbe Pfeil und das Rot weiß Rot und jetzt stehst du und schaust links und rechts und sagst, uhu, wo geht's jetzt hin? Dann sage ich immer von Spar in der Nase nach. Ja, den Hosen kann ich oft falsch roten. Im Glaubensleben ist es ein riesengroßer Vorteil, das tue ich dort genauso immer, dass ich die Hände falte und sage, ja, jetzt stehe ich so richtig an, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe schon viel gelesen in den Worten, aber hilf mir jetzt, dass ich das Richtige mache und dort weitergehe, was du weißt, dass ich ans Ziel komme. Also neue Schritte mit unserem Herrn Jesus, neue Wege zu gehen, heißt da, dass ich viel wachsen darf. Weil das immer tiefer wird. Alles, was ich nicht kenne, alles, was mich unsicher macht, was mir Angst macht, das treibt mich immer tiefer in seine Arme. In eine tiefe Liebe, in ein Gebetsleben meine und vor allem in ein feines Hören. Es soll auch keinen Stillstand im Glauben bei dir geben. Bei Josua hat es das sicher nicht gegeben. Der wird sicher seine Momente gehabt haben. Der war ein Mensch, so wie du und ich. Aber er ist vorbildlich, weil er wird da erwähnt in Gottes Wort. Und, sondern du aber sollst und musst wachsen. Deshalb tut es unser himmlischer Vater mit uns, weil er jeden gern hat. Weil wenn er sagt jetzt zu mir, schau, du bist so ein Blindgänger, du hast ja so oft versagt, was du alles aufgeführt hast. Weißt du, wo es geht, in die letzte Reihe hinten und da gehst mit, tänzelst mit allen und gibst schon Ruhe. Das spürst du nicht. Gott fischt dich von hinten aus und sagt, mit meinen Worten, verstecken brauchst du dich nicht. Ich muss da was lernen, weil sich die vom Ziel her, der äußere Mensch, der alte Fleischliche zerfällt, der innere wird erneuert und deshalb gehe ich mit dir den Weg, weil du das brauchst. Du aber musst wachsen, du sollst nicht stehen bleiben. So, was heißt das jetzt, was kommt? Ich darf jetzt 4 Punkte herausgreifen, die wirklich deutlich machen, auf welche Art wir Gottes Wirken behindern. Und wir kennen uns alle und wir wissen, Herr, ich hab dich so lieb, aber ich hab dich dann lieb, wenn es mir passt, weil mein Fleisch ist so stark und der Geist ist so schwach und deshalb kann ich nicht so. Welche Art ist es, dass wir Gottes Wirken immer wieder beschneiden und einschränken? Das erste ist, wir lassen Gott nicht gewähren, weil wir selbst etwas anderes wollen. Und wenn du ganz offen und ehrlich zu dir bist, was sind oft wirklich deine Motive, kommst du sehr schnell drauf, ich will nicht so, wie du willst, ich will so, wie ich will. Zweitens, was hindert oft Gott daran, dass er wirken kann in meinem Leben? Wir machen nicht mit, wir folgen unseren Herrn nicht treu und gehorsam nach, weil unser Ansehen beim Menschen wichtiger ist als bei Gott. Und es ist sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehm, wenn man sein Ansehen verliert, wenn man belächelt wird, so wie ich jetzt gehört habe, ich bin am Schirmitzbügel und tue Jesusbügel austeilen, das ist mir gestern gesagt, geworden von meinem Bruder. Und das sind halt Dinge, mit denen musst du halt leben. Und bin ich gegangen, Peter, habe ich gesagt, Herr, danke, dass ich die austeile, aber ich habe noch nie ein Büdel für die austeilt. Aber das sind so Sachen, da verlierst du dein Gesicht. Es lächelt ja jeder schon über dich und ich bin da still und denke mir, Herr, ich will, hilf mir, dass ich das vor deinem Angesicht richtig mache. Wir machen nicht mit, behindern unseren Schöpfer Gott sei Wirken, unseren Herrn Jesus, weil wir keine Zeit haben und die Zeit auch nicht abwarten können. Mir fallen so viele Dinge auf rein, dass ich sage, ja, das mache ich schon, Herr, aber weißt du, das ist vorher richtig und wichtiger. Und bitte jetzt sofort, weil ich habe nicht viel Zeit. Und wir machen nicht mit, weil wir, und es ist traurig, aber wahr, unserem Vater Gott nichts zutrauen. Alle Hebel setzen wir in Bewegung. Alles probieren wir, welches wieder mit dem Baby haben, Beziehungen, Verbindungen, Telefonnummern, was wir alles kennen, wissen, wer sich alles einsetzt für uns, welcher Rechtsanwalt gut ist, wer uns vertreten kann. Und die größte Vertretung und die mächtigste und massivste wird vergessen. Meine ist die Rache. Ich mache das für dich. Kurzum, was heißt das für mich wieder? Weil meine Priorität, unsere Prioritäten falsch gesetzt werden, lassen wir automatisch unseren Herrn Jesus nicht die freie Hand in mein Leben. Ich beschneide, ich beschränke. Ich sage so mit meinen Worten, bis daher und da drüber geht es dir nichts an. Das mache ich selber. An meinen eigenen Prioritäten können und müssen wir alle davon lernen. Wir müssen nachdenken und wir müssen unseren Herrn schleunigst, sage ich, bitten, dass er daran was ändert, dass wir es zulassen. Er selber sagt, und das haben wir vor kurzem erst durchgebracht, ohne mich kannst du nichts tun. Du kannst nicht einmal deine Augen aufmachen oder deine Finger bewegen. Du kannst nicht einmal deinen Kehlkopf bewegen, dass du schlucken kannst. Du kannst dich hinsetzen und weißt nicht einmal, wie du hast. Du kannst nicht einmal einen Schritt machen an mich. Geschweige denn ein bisschen essen, dich selber anziehen, Bei dir bist du in einer Sekunde am Rollstuhl, du bist mittellos. Das vergiss ich leider mir immer wieder. Wir beschneiden Gott. Johannes 15, 5, der Weinstock. Bekannt, oder? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das nächste, was dann passiert oft, oder was wahrscheinlich sehr oft in unserem Leben vorkommt, wir lassen Gott nicht gewähren. Wir sind oft sogar so frech, dass wir ihn nicht erlauben wollen, ihn nicht achten oder respektieren. Jesus Christus steht immer wieder dafür ein, dass wir unsere äußeren und inneren Grenzen überschreiten. Und das heißt für mich, kann ich unbefangen, schlicht und ehrlich in dem Moment jetzt sagen, alles, was die Woche angelaufen ist, was sie abgespielt hat in dem Monat, weil das geht bald zu Ende, in dem Jahr, was bis jetzt gelaufen ist, die 8 Monate, ich liebe Jesus. Kannst du das sagen? Ich kann es nicht sagen, ich traue mir das nicht. Oder bleibt dir das vielleicht in der Kehle stecken, das Wort, weil es überzogen und unpassend ist? Wir leben alle davon, dass unser Herr Jesus jeden Tag mit uns geduldig und neu anfängt. Und dieses Geduldige und der Neuanfang ist die schönste Zeit in aller Früh, die stille Zeit. Und wenn man da still wird und den Heiligen Geist gewährtlos, kommt man sehr bald und schnell drauf, da spricht wer. Da hat er mal was zum Sagen. Und der ist so wichtig, diese Anwesenheit, wenn wir das sehen würden, uns die Augen und der Mund auf einmal offen bleiben. Wir hätten nicht einmal schlucken mehr. Darum sollten wir eigentlich immer wieder diese tiefe, heilige Ehrfurcht vor Gott haben. Nicht Angst. Angst ist falsch. Ehrfurcht. Zu wissen, diese Ehrfurcht ist anwesend, auch wie jetzt. Diese Ehrfurcht kennt mich, durchschaut mich, weiß meine Intrigen, meine Heuchelei, meine Schwäche, die ich am Tag lege. Und all trotzdem gibt er mich nicht auf. Das nennt sie dann unverdiente Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Wir lassen ihn oft nicht einmal gewähren, in Umgang mit meiner Not, mit meiner Schwäche, mit meiner Krankheit, mit meinen persönlichen Grenzen, mit meiner Schuld. Sogar da beschneiden wir oft. Obwohl es schon so offenbar oder sichtbar ist, was andere vielleicht noch nicht sehen, aber ich selber weiß. Also wir lassen Gott nicht gewähren. Wir machen es nicht, was uns durch sein Wort immer wieder gesagt wird. Wir wissen das. Er spricht deutlich durch sein Wort. Die christlichen Wurzeln, sage jetzt ganz einfach, die Wiedergeburt, der Kreis, wo ich drinnen sitze, meine Glaubensgeschwister, werden oft verdrängt und für überholt erklärt. In dem Moment aber, wenn ich schweige, wenn ich nichts sage, wenn ich gefragt werde, du bist du dort oder kennst du den oder was tust du da oder was machst du da? Oder glaubst du das alles, was da geschrieben wird oder was tust du da? Kaum einer von uns, wenn es länger her ist, bitte, würde ich sagen, denkt daran, welche große Segnungen und Behütungen wir hinter uns haben. Weil ich weiß es, wenn das 2 Monate oft vorbei ist oder ein halbes Jahr, hat man schon vergessen, ist schon weg. Stattdessen wird alles nur von uns, und da müssen wir ehrlich sein genug, als selbstverständlich angesehen. So auf die Art, ich bin wiedergeboren, ich bin ein wiedergeborener Christ, ich bin ein Kind Gottes, ein Jünger Jesu, und der Schutz und der Segen und die Obhut und die Liebe und das Ganze steht mir zu. Fertig. Und das Ganze, wenn sich das abspült, im Herzen, in den Gedanken, das muss ich öffentlich noch nicht abspülen, sage ich jetzt da, hat eigentlich einen Ursprung. Und dieser Ursprung heißt ganz schlicht und einfach, ich nehme unseren Herrn Jesus nicht ernst. Alles, was ich gelesen habe und gehört habe und singe und weiß, ich kann es nur von meinem Leben sagen. Und jetzt ereignet sich jetzt dann ganz natürlich, das bleibt mir nicht alle folgen, das wissen wir alle, das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Die Wurzel dieser fatalen Katastrophe, die dann kommt, ist bereits schon sichtbar. Und wir alle miteinander versuchen, trotz immer wieder unbewussten Gehorsam ihm gegenüber und sein Wort das Ganze zu kaschieren und zuzudecken. Das ist wie ein toter Leich, das du noch immer beatmest und am Leben hältst, sage ich. Der klopft aber schon und sagt, was machst du da, was tust du? Wir wissen, dass wir wahnsinnige Taner und Täuscher sind. Das kennen wir alle gut. Wir kennen jemanden ins Gesicht lachen und innen drinnen brennt es oder ist schon die blärende Not. Weil wir Gott nichts zutrauen, weil wir ihn nichts gewähren lassen, weil wir immer wieder uns gegen ihn auflehnen. Und das Nächste, wir wollen es anders als unser Schöpfer Gott es möchte. Und in Sprüchen 19, Vers 21, das wer mitlesen möchte, steht Folgendes in Gottes heiligen Wort. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Gott hat einen fixfertigen Plan für jedes Detail in deinem irdischen Leben. Und da kannst du noch so viel planen und sagen, das mache ich und das mache ich, siehe der reiche Kornbauer, der gesagt hat, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt ist alles fertig, jetzt ist alles super schön. Und dann hast du Nardo, diese Nacht noch wieder deine Seele fordern. Denk mal drüber nach, was das für mich persönlich heißen möge. Gott hat einen detaillierten Plan für dein Leben, das schreibt Gottes Wort immer wieder. Immer wieder kommt es vor. So wie da, der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Nicht das, was du willst und was du planst und glaubst, das ist so. Gott hat einen Plan dafür, wo wir leben, wie wir leben, womit wir unser Geld verdienen. Wenn du munter wirst, wenn du müde wirst, wenn du schlafen gehst, wenn du einkaufen gehst, sag jetzt, wenn du deine Freizeitaktivitäten startest, wenn du den Rosen mähst, wenn du kochen gehst, wenn du die anziehst, wenn du die duschen gehst, alles ist Gott bekannt. Bis ins letzte Detail, sogar wenn du deine Zehen und Fingernägel schneidest, so wie überspitzt. Deine Haare schneidest und dir jedes Haar kommt auf den Kopf. Wofür wir das Geld ausgeben, wer deine Freunde sind, was du sprichst, was keiner hört und so weiter. Wir kennen natürlich diesen Plan schon im Detail. Also er lässt uns nicht wie mit einer schwarzen Augenbinde nochmal umlaufen und sagt, da rennt er den Kopf an, das musst du wissen. Aber er verrät nicht alles, sage ich. Wir wissen nur einen Teil davon, nämlich das, was die Bibel uns an Richtlinien an die Hand gibt und was uns unser Schöpfergott unmittelbar zeigt durch sein Wort. Das weiß ich schon. Und das weiß ich auch, dass ich dort die meisten Nöte und Probleme habe. Das Nächste, was sehr gefährlich ist und was auch vorkommt in einem Glaubensleben, und deshalb sage ich auch, das kann keiner da sitzen und sagen, ich habe das noch nie gemacht oder das gibt's nicht. Wir versuchen sogar, den allmächtigen, heiligen Gott zu diktieren. Nicht nur das Handeln nach eigenen Plänen und Wünschen behindert das Wirken Gottes, es ist auch die Art, wie wir im Gebet mit Gott umgehen. Gib einmal Acht, wirklich Acht einmal, und da will ich niemandem was unterstellen, wie wir beten, bis du beginnst, was du sagst, wenn wir unsere Bitten vortragen. Gott fordert ja uns auf, um alles zu bitten, aber was mache ich draus, ich persönlich? Lieber Gott, du musst es so tun, das kannst du aber wirklich nicht so zulassen, wie es das du tun wirst. Du musst mich gesund machen. Du darfst meinen Bruder oder Schwester nicht sterben lassen. Du musst, so lauten oft unsere Gebete. Oder du sollst. Oder wie oft sage ich auch, nicht falsch verstehen, habe ich mal gelesen. Wenn ich weiß, ich habe das hingelegt und ich bete für Kinder, Bekannte, Verwandte, leibliche Geschwister. Der Herr Jesus hört das mit einmal. Es ist natürlich klar, dass das wiederholst, aber ich sage oft für mich, das geht wie bei einem Schwerhörigen, dass er sagt, was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Also, das hast du schon gesagt. Gebet ist oft so, als wie wir Gott Bescheid geben müssen, wie er das wirklich in der Welt sieht. Und dass es besser wäre, so zu machen, wie mein Gedanke, mein Herz ihm das jetzt sagt. Da wäre aber oft frech. Weil er keine Ahnung überhaupt von den wirklichen Problemen hat. So agieren und reagieren wir auf den Gebeten. Wir wollen Gott diktieren, wie er die Dinge in mein Leben zur Hand haben sollte. Ich möchte das haben. So wie ich mir gesagt habe, lang her, mit meinem blauen Radl, wo er sagt, das ist nicht gut, du wirst dich da stessen. Nein, ich möchte das blaue Radl haben. Das ist nicht gut für dich. Das möchte ich aber haben, das brauche ich. Und Gott sagt, da hast du ein Radl. Und dann kracht es. Und erst wenn man die Blessuren hat, wenn man die Schmerzen hat, wenn man sitzt und liegt im Dreck, wenn man merkt, was man verloren hat, weil man mit seinem stolzen Ich und seinem Eigensinn, seinem Eigenleben, sein Ich, was man da wieder kaputt gemacht hat, geht man wieder reumütig hin und bittet um Vergebung und das ist wichtig. Und der weist uns aber nicht ab. Also ich habe ja schon gewartet, weil ich habe gewusst, was kommt. Die nächste Frage an uns, die mit heute stellen darf uns mitgeben, mir persönlich als allererstes, ist mein Umgangston, wie ich mit meinem Schöpfergott oft spreche, in Ordnung. Ist es richtig, wenn Kinder Gottes so mit ihrem Vatergott oft reden? Ich habe mir gedacht, hätte Jesus Christus von uns allen nicht am meisten Recht gehabt, von Gott etwas zu verlangen oder so etwas zu sagen, wie will ich, kennt, kannst nicht, machst nicht. Was hat Jesus Christus gesagt? Vater, wenn es dein Wille ist, nicht mein Wille, sondern dein Wille, hat den Gethsemane gebetet dort, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht ich, so wie es ich will, sondern wie es du willst. Ich will deinen Willen annehmen. Wann haben wir das einmal wirklich ehrlich gebetet? Wenn denn die Schmerzen quälen, wenn du schon so Angst hast, wenn du schon weißt, du kannst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, wann hast du gesagt oder überhaupt, egal was, wenn es eine Beschaffung war, ein Umbau war, eine Entscheidung für dein Leben, eine große. Herr, ich will deinen Willen annehmen und ich will warten, bis du den sagst. Das Warten dauert oft 5 Minuten, vielleicht einen Tag oder 2, dann ist es vorbei. Wir wissen oft da, wie so versteckte Floskel oft drinnen sind. Um meiner und seiner Machtlosigkeit einen frommen Anstrich zu verleihen oft. Wir sind oftmals fromme Floskelbeter. Was gut klingt. Und ich sage es jetzt mit meinen Worten, da sage ich jetzt, hast du schon ein Bett, wirklich. Aber ich schaue in dein Herz und da ist ganz was anderes drinnen, als was du sagst. Wie oft machen wir es nicht genau umgekehrt, als wir, was wir gebetet haben und gebetet haben in Herrn Jesus. Passt es einmal selber auf. Zumindest in unseren Gedanken, was keiner sieht. Oder etwa nicht. Wir müssen anfangen, einmal ganz ehrlich zu uns selber sein. Da haben wir Arbeit genug. Wie oft planen wir unseren Weg, ohne Gott zu fragen, und erwarten dann sein Segen dazu. Bitte segne, was ich vorhabe und vergiss das nicht. Und Gott lacht über dich und sagt, was hast du jetzt gesagt? Kann ich nur von meinem Leben sagen. Weil jeder, was selber nachdenkt, wird er sagen und nicken, ja, ich kenne das. Merkt euch eins, unser Schöpfergott, unser Herr Jesus ist keine Segensmaschine. Den du einschaltest und ausschaltest und sagst, eingeschalten, Segen, ausgeschalten brauche ich keinen. Eingeschalten, jetzt brauche ich wieder einen. Wichtig ist es, unseren Herrn Jesus, unseren heiligen Schöpfergott, viel Raum zu geben für seine Pläne in mein Leben. Und das lasse ich ihm oft nicht zu. Das beschneide ich auch und hänge. Du darfst alles und um alles bitten. Nichts ist unmöglich. Aber schreib Gott nie vor, wie sein Segen auszufallen hat. Nee. Und versuch nicht mit Gott zu handeln oder irgendwas einzufahren, was du glaubst. Das geht so. Wenn du ihn um Brot bittest, dann schreib ihm aber alle die Sorten vor, sag jetzt. Ich hätte gerne einen Dinkel oder glutenfrei. Ich sag's jetzt so mit meinen Worten, dass man es versteht. Wenn deine finanzielle Lage schlecht ist, dann schreibe ihm nicht die Art und Summe und die Höhe seiner Hilfe vor. Weißt du, ich habe ein Minus auf meinem Konto, aber 100.000 Euro werden schon schön. Ich sage es jetzt ganz einfach. Das ist oft so. Man macht sie durch diese Antworten, durch diese frechen Antworten, die man hat, durch dieses Nicht-Achten, durch dieses Verlieren dieser wirklichen heiligen Achtung vor Gott. Sie selbst blind dann für seine Antworten, du wirst nichts mehr hören. Weil du dich selber um dich traust, um deine Wünsche und Anliegen. Ich selber würde am liebsten nur das annehmen, was gut ist für mich, und er sagt, das gebe ich da, weil das gut ist, und das mag ich nicht annehmen. Aber das Leben und das Glaubensleben, wo wir drinnen stehen und durchgegangen sind, lehrt uns allen eines Besseren. Und durch das verhindern wir immer, weil wir Gott so zuschneiden und keinen Raum lassen für die ganzen Dinge, was er vorhat für mich, dass seine Macht in mir nicht zur Entfaltung kommt. Dass ich Stein bleibe, am Fleck hupf und mit Rach und sein Wort nicht mehr verstehen kann, was er mir sagen will. Ein Beispiel dazu, wenn wir Gott darum bitten, und seine Nähe spürbar zu zeigen. Dann tut er das und er zeigt dir dann und uns die Leere deines Herzens und wie falsch so mancher Weg vor dir war, den du eingeschlagen hast. Wie schlecht deine Pläne und deine Gedanken sind, wie falsch dein Herz ist, welcher Scheinchrist du bist, welcher Glashauschrist du bist, welche Sünden noch auf dir lasten, was du betest, was du lebst, was du sprichst, was du tust, wie der stille Zeit ausschaut. Dann stehst du und fragst enttäuscht, ja Herr, wo bist du jetzt? Und er sagt mit seinen Worten, ich sage es jetzt einfach, hinter dir, aber du hast gefragt. Und betet und versucht zu beten, ich weiß es, wie es ist. Herr, zeige uns auf, was falsch ist in deinem Kreis, zeige uns auf, was nicht passt. Du musst ändern anfangen und sagen, Herr, zeige du mir auf. Dann tu das. Aber dann sagst du das so gewaltig, das weiß ich aus meinem Leben, dass du oft fürchterlich schamst über solche gewisse Dinge. Und in diesem großen Schmerz, in dieser großen Erkenntnis, die dann kommt, weil es ja unangenehm ist, es ist sehr unangenehm, ich weiß es, liegt ein ganzer großer Segen. Weil er uns fähig macht, durch Gottes Gnade und mit seiner Hilfe, selber können wir das eh nicht, das auch wirklich aufzugeben und dort sein Licht einzulassen in mein Finsternis noch, was Gottes Wirken in mein Leben behindert, was mich nicht wachsen lässt. Und wenn solche schmerzlichen Phasen hinter euch sind oder abgeschlossen sind, dann wird ja jeder mir das bestätigen können, dann fließt sein Segen aber ganz groß. Weil du selber erkennen kannst und musst, ich bin nichts besser wie der andere, wo ich oft denke, im Herzen und in Gedanken. Herr, vergib mir meine Gedanken und meine Zunge. Das Ansehen bei Menschen habe ich kurz angesprochen. Auch. Unser Ansehen bei Menschen ist mir oft wichtiger als wie bei Gott. Weil wenn ich vor Arbeitskollegen, vor Kindern, Nachbar, Freunde, Bekannte das Gesicht verliere, durch das, dass ich weitergebe, wer Jesus Christus ist, dass das und das Richtige ist, sein Wort, wissen wir alle miteinander, die Leute ziehen sie zurück und sagen, weg. Wir wissen alle, wie schwer das ist, wenn man ausgrenzt wird, wenn man allein wo sitzt. Und dann kommt das, was Gottes Wort sagt. Du hast mich vor Menschen bekennt, ich werde dich vor meinem Vater bekennen. du hast mich mehr geliebt als ich Vater, Mutter und deine Kinder. Ich kenne dich. Und ich sage immer, es ist nicht einfach. Ich tue mich da überhaupt nicht drüber stellen. Aber besser ist es jetzt herunten, dass da wirklich oft zum Heulen zumute ist, als wenn du stehst da oben und er sagt, geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Wir wissen, zwei Bibelstellen gibt es dazu. Die erste in Apostelgeschichte 4,19b. Da steht, ob es Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Apostelgeschichte 4,19b. Und dann kommt der Vers, was wir alle kennen. Das hat unsere Mutter schon mal gesagt, weil wir es oft schlimm war, dort Dinge gemacht haben, was nicht korrekt waren. Hat sie immer gesagt zu uns und das habe ich mir gemerkt. Apostelgeschichte 5,29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn du das anfängst, dann fängt es massiv an. Wenn du dich fragst oder sagst, Herr Jesus Christus, tätst du das jetzt auch machen, wärst du da dabei? Und was wäre, wenn du jetzt wiederkommst und ich bin dort? Das bin ich mitnehmen, was sagt der Wort? Es gibt mir auch schon die Antworten auf, dass du sagst, nein, dann tu es nicht. Ich weiß, was das heißt. Sag ich jetzt mit meinen Worten. Die meisten Menschen sind sehr daran interessiert, was Menschen über sie denken, als was Gott von ihnen haltet, wie ich gesagt habe. Aber wiedergeborene Christen sind da im Normalfall nichts anderes. Gar nichts anderes. Und ich selber bin oft immer wieder entsetzt, enttäuscht von mir selber, wie oft ich selbst mich in meinem Denken dieses Motiv entdecke. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich da jetzt glasklar dazu stehe und sage, so ist es. Nicht weil das so ist, dann weiß ich, das hat Konsequenzen. Und das heißt oft Isolierung vor Menschen in der Welt, aber nicht vor Gott. Wie oft bemühe ich mich, Dinge geheim zu halten, die mein Ansehen schaden können oder würden. Wie oft mache ich bei etwas mit, nur damit andere gut von mir denken, selbst wenn ich dadurch Gewissenskonflikte gerate. Wie oft halten wir der Welt mit unseren Ansichten, die wir wissen, Gottes Wort sagt es. Es steht geschrieben, oft hinterm Berg, demotivieren mich selber mit meinem Glaubensleben. Weil das hat Auswirkungen. Das hat riesengroße Auswirkungen. Auch wenn es nicht gleich sichtbar sind, sie kommen. Wir schämen uns manchmal sogar, dass wir zu diesen Weltfremden gehören, die sich noch nach der Bibel richten, wie es oft heißt. Bist du ein Weltfremder? Glaubst du das auch, was in der Geschichtebuch steht? Wenn du sagst, ja, ich glaube an Gottes Wort und es wird kommen. Gottes Gericht wird fürchterlich. Dann zweitens, dann tust du Jesus Bild aus. Was Gott aber dabei über uns denkt, über die persönlich, in dem Moment ist das oft ganz egal. Und das ist fürchterlich. Und jetzt lese ich euch was vor, wo wir bald hinkommen. In unserem täglichen Bibelleseplan. Das hat die Woche, ich liebe das schon aufgehört. Aber das habe ich da nicht mehr dazu rein, weil es mich sehr angesprochen hat. Das ist in den Sprüchen, im 6. Kapitel. Von Vers 16 bis Vers 19. Und wenn du das durchlässt und dich wirklich in Ruhe hinsetzt und einmal auf die einwirken lässt, sage ich, und dann nachdenkst, was du davon gemacht hast, dann wirst du gleich draufkommen, warum vieles schief läuft oder warum Sachen passiert sind. Sprüche 6, Vers 16 bis Vers 19. Jetzt musst du mal hinhören, was da jetzt kommt. Diese sechs hasst der Herr. Hasst der Herr. Und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht, und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Wenn du jetzt sagst, du hast dich da drinnen nirgendwo gefunden, dann muss ich sagen, das glaube ich da nicht, das nehme ich da sicher nicht ab. Also wir merken mit an, alle wie wir sind, alle die wir Jesus Christus als wiedergeborene Christen nachfolgen, sind durch unser altes Fleisch massiv gefährdet, wir sind Sünder. Gerade oft widersinnig, wie wir dadurch unseren Umgang mit der Sünde pflegen und hegen. Bewusst sündigen oft. Das, was die Gesellschaft um uns herum schlecht haltet oder oft sagt, Wahnsinn, bastet oder verdammt, das macht in uns oft Schuldgefühle. Aber wir bemühen uns dann, ja nicht negativ auszufallen. Weil wer ist schon mal wirklich einmal weggegangen und ich habe viel hinter mir erlebt, sagen, tut mir leid, Leute, da passe ich nicht her, pfiat euch, ich gehe. Gottes Wort sagt, das darf ich nicht tun. Ich weiß, wie ich dann war. Bitte noch ein Getränk. Ja, nicht aufstehen. Ich weiß es nur von mir. Ich tue noch zum Nachdenken anregen. Vielleicht, warum oft gewisse Ereignisse, Geschehnisse in dem Leben, in unserem Kreis, in einer Gemeinde so massiv schieflaufen. Sprüche 6, 16 weg. Aber das, was Gott verurteilt, an der Welt draußen, an mir persönlich, bedrückt mich oft nur selten. Und das tue ich dann sogar in der Öffentlichkeit, da tue ich fest mit. Eins möchte ich hier und jetzt wieder mal einbringen. Ich stehe überhaupt nicht über den Dingen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich euch das sage. Ich bin nur ein Rufer und ein Knecht von meinem Herrn Jesus Christus. Sonst nichts. Ich bin gleich schwach wie jeder Einzelne, der Jesus Christus nachfolgt. Versorge genauso wie jeder wiedergeborener Christ und brauche genauso immer wieder seine Vergebung. Seine Korrektur durch sein heiliges Wort, durch die Gemeinschaft und durchs Gebet, durch die Buße. Und vergiss und vergessen wir das niemals, egal was ist, das kommt dazu in den Ganzen, was ich sagen darf. Es gibt keinen perfekten wiedergeborenen Christen, den gibt's nicht. Es gibt keinen perfekten Bibelhauskreis, kein Bibelkreis, und es gibt keine Gemeinde. Du aber, sagt immer der Herr, du aber. Jeder von uns kann dankbar sein, dass uns immer wieder vergibt und dass wir Buße tun können. Und das hält einem einmal vor, das ist vergessen. Das Einzige, was sein wird, das weiß ich aus meinem Leben, Gott vergibt dir, aber du wirst es tragen, bis deine Augen zumachst. Das weiß ich. Betet, wenn es die stille Zeit fertig habt, am Schluss immer, nehme ich an, dass es abschließt, also, dass der Herr euch schenken möge, dass neue Prioritäten im Glaubensleben setzen darf zum Kennz mit seiner Hilfe. Es wird offenbar werden wieder, dass wir ganz eine tiefe Achtung vor ihm kriegen, eine heilige Ehrfurcht vor ihm haben. Wenn wir einsehen und auch eingestehen, auch jeder, dass ich ein Sünder bin, dass mein Fleisch schwach ist und stark ist und der Geist sehr schwach ist, wofür ich die Vergebung brauche. Tue ich das aber nicht und tue das weiter so, ich sage es so, wie ich lustig bin, dann muss damit rechnen, dass sich der Heilige Geist, unser Herr Jesus, von dir zurückzieht. Du glaubst zwar da, du bist unterwegs, du hast die und die Eingabe, die und die Sicht, aber der ist schon lang fort. Das ist eine große Gefahr. Setz deine Prioritäten im Glaubensleben mit Jesus Christus wieder zurecht. Frag dich ganz ehrlich einmal, ich habe das eingeschrieben auf der Seite, wo steht der Herr Jesus in deinem Leben? Wo? Ist er wirklich an erster Stelle? Und was hast du aus ihm gemacht? Was hast du aus Jesus Christus gemacht? Du hast euch die Dinge, die ich da durchführen habe dürfen, Das stelle ich natürlich ganz genauso. Das Wichtigste ist immer wieder, ich sage so, wie stehe ich vor meinem Herrn? Wie stehe ich? Es geht immer wieder einzig und allein nur um die. Erst dann kommt, hinten noch irgendwann, wie die Menschen über die denken. Und die Finsternis wird über die nie gut denken, nie. Da kannst du dich noch so bemühen, noch so gastfreundlich sein, noch so hilfsbereit sein, noch so arbeitsam sein, noch so arbeitsreich sein. Sie werden kein gutes Haar an dir lassen. Und die Finsternis fängt in die eigenen vier Wände an. Vergesst das nicht. Und macht dir klar, dass du im Zweifelsfall, und der kommt viel und schnell, die Prüfungen kommen schnell, immer wieder gegen das Ansehen bei deinen Mitmenschen, die entscheiden musst. Du musst gegen einer sein und für den Herrn. Auch davon sind alle unsere Liebsten betroffen, die in der Finsternis sind. Aber du hast nicht gewollt, sagt Gottes Wort. Und aus Jesus, seinen eigenen Mund, aus unserem Herrn Jesus, ist Folgendes gekommen. Matthäus 6, 19 hat er gesagt, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Und dann hat er gesagt in Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen, niemand. Du kannst nicht zweigleisig fahren im Glaubensleben. Tu das ja nicht. Ich sage es immer so, ein Fuß auf dem Schwalbpfad und einer auf dem Braten. Das ist nichts anderes, wenn ich mit tue. Es geht nicht. Und da steht, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einen anhängen und den anderen verachten. Klipp und klar. Entweder ganz oder gar nicht. Ein halber der Christ ist ein Blödsinn. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich darf jetzt dann zum Schluss kommen, und das ist so symbolisch, wie ein Sock, was für uns steht. Ich darf jetzt zumachen. Ich darf mir in Gedanken sagen, was darf ich, was muss ich mir heute sagen lassen von Gottes Wort und was darf ich mit annehmen. Das Vertrauen in Gott darf und kann eingeübt werden, wenn du persönlich erkennst, wo du dich gegen ihn wehrst, wo du ihn nicht zuverlässt. Herz Christi Wohnung ist das liebe kleine Broschürchen, was wir kennen im Herzen. Und der Herr geht an deine Hand und sagt, mal, da hast du ein schönes Wohnzimmer, da hast du eine schöne Küche, da ist der Vorraum, das ist sauber. Jetzt gehen wir in Köln, aber ja, da scheint der Herzköller des Holzes. Kannst du bitte den Kammer aufmachen? Den mach ich nicht auf. Den mach auf einmal den. Nein, den mach ich nicht auf. Ja, wieso machst du den nicht auf? Das geht nur mir was an. Nichts dir her. Nur mir. Dann sagt der Herr, ja, lass zu. Ich weiß ja sehr, was ist. Aber du wirst kommen, dass ich dir das aufmachen werde helfen. So sind nur meine Worte, Gedanken. Also dieses Vertrauen. Hast du eigene Pläne in deinem Herzen, die du nicht stören und zerstören lassen willst? Und das ist diese versperrte Kammer. Ich weiß, wie gern man das oft mit Bibelstellen belegt. Der Herr hat mir, der Herr sagt mir, der Herr macht mir. Der Herr macht gar nichts. Der Herr zerschluckt dir das, weil du draufkommen wirst, dass du einen fürchterlichen Bauchfleck machst. Kann ich nur von mir sagen. Und der hat Wege, Mittel und Methoden, wo du das so klar hinlegt, was du nicht mehr auskannst. Was bedeutet dir persönlich, was andere über dich denken, und was bedeutet dir das, wie der Herr Jesus über dich denkt? Fragt euch das einmal heute Nachmittag, setzt euch hin, nehmt euch wirklich Zeit, oder wenn ihr Zeit habt, in der Ruhe. Schaffst du dir wirklich diese Zeit für die Begegnung mit unserem Vater Gott? Wenn man die Heiligkeit sehen würde, was da herinnen ist, wir hätten staunen. Traust du wirklich unseren Herrn Jesus zu, so wie er sagt, in sein Wort, dass er wirklich für dich sorgt, selbst wenn du nicht siehst, wie es weitergeht. Es wird in dieser finstern werdenden Zeit immer an größerer Bedeutung sein. Was ist her, wenn ich das nicht kleiner geimpft bin? Keine Pension kriege. Wie kann ich essen? Wie kann ich leben? Was ist, wenn ich sogar von der Wohnung aus fliege? Was ich noch zählt leben? Wo darf ich das nicht mehr, darf ich nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Und der Jesus sagt, sei froh, dass es so ist. Du gehst heim in die Ewigkeit zu mir. Dort habe ich eine Wohnung bereitet, das kannst du dir nicht einmal vorstellen, wie schön. Ich weiß es nur von mir, dass ich sage, mein Sitzgarnitur, mein Auto und meine Wohnung und mein Essen und mein alles ist so schön und die Kinder und alles. Sprich ich niemand ab. Aber ich weiß, wie schnell man das vergisst. Hier geht es nicht um Leistung. Im Glaubensleben, in der Nachfolge, auch jetzt in dieser massiv rasanten finstern Zeit, sondern um heilsame Erkenntnis, dass man Gott wirklich betet und betet. Bitte hilf mir wirklich, dass ich erkennen kann. Ich wünsche mir und euch allen wirklich, dass der Herr Jesus wirklich in unser aller Innerstes dringen kann, diese Kammern aufzumachen, aufzureißen. Ich weiß, wie lange man was mitzahlen kann und macht. Und die Veränderung einziehen möge, die der Herr Jesus, unser heiliger Vater, für uns vorgesehen hat. Und ich persönlich, ich denke mir das nur auf der Schau, er geht herunten mit dir einen Weg, ich sage so mit mir oft. Und dann kommst du an eine Kreuzung, was du nicht weißt, links oder rechts, so wie ich gesagt habe, beim Wandern. Dann gehst du den richtigen Weg, weil du um Erkenntnis gefragt hast. Und all deiner Schwachheit und Nöte folgst den Herrn nach. Und so gewinnst du eine Erkenntnis und alles und wie es dann weitergeht, das ist dann für mich ein Grauschleier. Aber ich sage dann, wenn du dann bereit bist und fertig bist zum Heimgehen, dann sagt der Herr, jetzt gehen wir heim. Jetzt bist du soweit. Oder er weiß, das zweite oft, ich sitze oft, wenn so meine Gedanken sind, das ist nur mal schauen, ob es so richtig ist, weiß ich nicht, aber vielleicht hilft es euch auch. Das zweite ist oft, wenn er sieht, du vermurkst zu viel, ich sage es jetzt mit meinen Worten oft, oder du bist oft bockert und ziehst es nicht ein, dass oft früher eingreift oder durch eine Krankheit eine schwere. Aber er ist immer im Spiel. Er lässt dich nicht, dass er sagt, jetzt hast du das, brauchst du nicht weg. Das ist unverdiente Gnade und das ist seine große Liebe und Barmherzigkeit, die mich zutiefst berührt immer. Werde ich nicht, ich weiß es, wie schnell man sie wehrt und sagt, das mag ich nicht. Das will ich nicht und das tue ich nicht und das mag ich nicht, so wie das Kind. Und dann hast du ein paar hinten aufgekriegt, der Kaugriff oder der Bracker, wie es halt immer war, weiß ich nicht, hat eine Floche, hat nicht geschaut, sage ich halt. Werde ich nicht, wenn du auf unvertrauten, unrichtigen Wegen bist. Auch wenn du das oft nicht kennst. Auch wenn sie so holprig sind, so weh dann, so unangenehm sind. Aber ich erlebe, was du reinschaust und du weißt nicht links oder rechts, wo geht's da aus. Seine Wege sind gut, die er geht. Er muss sie gehen mit dir. Der eine kommt schnell aus und der andere muss nochmal zurück und nochmal von vorne. Back to the roots, heißt so schön. Jetzt gehen wir es nochmal von vorne an. Glaub mir dir nicht mit aller Gewalt an das, was du jetzt hast, bist, oder besitzt. Wir wissen, alles ist vergänglich, das letzte Hemd hat keine Taschen. Nackt seid sie auf die Welt kommen und nackt gehst wieder. Dass man nachdenkt, was das wert ist, dass wir wiedergeboren sind, aus unverdienter Gnade errettet sind. Sondern lass ihn in allen Entscheidungen, in all deinen Plänen, in all deinem Lebensablauf deine innere Einstellung ändern, verändern. Du kannst, so wie ich sage, Herr, ich kann gar nichts. Ich würde selber am liebsten das festhalten und drehen und schrauben und nichts dir zulassen. Aber ich weiß, dein Wort sagt es ganz anders, hilf mir dabei, dass es nach deinem Wort so macht, nach deinem Ratschluss, nach deinem Willen. Und du kannst dir immer wieder sicher sein. Du kannst sicher sein, dass es unser Vater Gott, unser heiliger, allmächtiger Schöpfergott, unser Herr Jesus, wirklich gut mit dir meint. Mit jedem, wie wir sitzen, hat einen eigenen Plan, weil nicht jeder gleich strikt ist, das wissen wir. Aber wenn du oft siehst, wie soll das Ganze funktionieren? Das kann es ja nicht geben, dass das funktioniert. Der hat uns allen ein Lehrspiel gegeben, ich sage es immer wieder. Seit 2020 hat er uns alle ein Lehrspiel gegeben, unser Herr. Und die ganze Welt tut mit. Und nur wenige sind da oben, die das erkennen dürfen, was das für Gnade ist. Das wird der Moment kommen, da werden die nichts mehr verstehen, wie Gottes Wort sagt. Die Gnaden dir es zu. Und da muss es sehr schwer werden, das weiß ich, da tue ich nichts, ich bin der, kann ich mag ich nicht, nein. Aber ich weiß, das ist so steht geschrieben, Herr, du segnest mich, meine Geschwister, und du wirst uns durchtragen. Du wirst keinen von uns vergessen. Hilf mir bitte, dass ich auf deinem Weg bleibe und dass ich immer wieder frage, was ist der Wille? Aber wenn ich schwach bin, Herr Jesus, ich weiß, dass du mich nicht auslässt. Er weiß, was gut für mich ist. Und wenn ich bereit wäre, wirklich bereit wäre, das ist eine Willenssache. Das kann ich nicht so für dich entscheiden und sagen, ich mache das so, machst du auch so. Das gibt's nicht. Wenn ich wirklich bereit bin, mich führen zu lassen, dann wirst du viel mehr erleben, erkennen dürfen, als du dir je vorstellen hast können. Allein, aber nie. Niemals allein, sondern nur mit ihm an seiner starken Hand. Amen, die Ewigkeit. Amen.